Wenn das für euch okay ist, Thomas, Jakob,
ja,
dann würde ich kurz aus der Gruppe, die wir miteinander haben, diese Nachrichtengruppe, würde ich kurz zitieren, wie der heutige Aufnahmetag hier.
Und das ist doch privat, was man in so einer Gruppe schreibt.
Ja, deswegen
sind wir jetzt
vorher
hier dein Finn Kliman oder was?
Was?
Wenn wir hier mal in so einer Gruppe vielleicht mal ein kleines Witzel machen, dann wird das hier im Podcast vorgelesen oder
wie? Was heißt denn Witz? Nee, wieso? Das ist ja jetzt gar nicht so schlimm. Deswegen frage ich doch vorher.
Na gut.
Ich habe doch so eine Art, so eine Imitation von einer Frage habe ich angestellt. Also,
ja, okay.
Heute ist früh, ne? Und gestern war es spät. Und wir haben, was war das jetzt?
Das war die Klimaanlage, habe ich wieder ausgemacht. Wir nehmen ja heute in deiner S-Klasse auf.
War das Rauschen in der Klimaanlage oder in meinem Kopf?
Das war in der Klimaanlage.
Thomas, du siehst nicht gut aus. Darf ich mal ein Foto von dir machen?
Ey, Schmidt, du musst die Finger weg vom Heroin lassen. Das tut dir nicht gut, wenn du da abends noch so eine Pappe raus, so ein Blech.
Tränenauge, halt dein Maul.
Also dem einen, also ne, Thomas hat erstmal geschrieben, ich bin blind und taub vor Müdigkeit.
Das ist korrekt.
Heute Morgen um 8. Das wird heute eine Prüfung. Also mit der Prüfung ist das hier gemeint, ne? Wir sitzen zusammen und quatschen den Unsinn.
Nee, es war die Prüfung war für euch gemeint.
Ach so.
Ihr müsst mich nämlich aushalten. Aushalten, Schmidt.
Ja, okay. Und dann schreibt aber Jakob, ich auch, mein Auge hört nicht auf zu tränen von der kacktrockenen Studioluft.
Ja.
Ja, und so ist es tatsächlich. Also einer sitzt weinend vor mir und der andere sieht aus wie eine zertretene Capri-Sonne. Ja, guten Morgen.
Also ich würde mich freuen, wenn mal so ein Augenarzt oder eine Augenärztin Bezug nehmen kann, weil das ist, ich habe für euch, Joko und Klaas, habe ich praktisch mein Auge gelassen. Ich kann dir genau erzählen, wann das lustig ist. War vor 3-4 Jahren bei Joko und Klaas gegen ProSieben. Mhm. Da komme ich aus dem Studio und auf einmal ist es das Gefühl, als ob man mir mit der Nadel ins Auge piekt. Das ist keine Übertreibung, es ist wirklich so ein Gefühl. Und mein Auge hat dann nicht mehr aufgehört zu tränen. Ich kam nicht mal mehr ins Hotel zurück, weil ich konnte nicht Auto fahren, weil es so sehr getränt hat. Und seitdem, wenn ich länger im Studio bin, dann tränt irgendwie mein Auge. Ich glaube, es hat mit trockener Luft zu tun. Weil das ist nämlich die Erklärung. Wenn ein Auge trocken wird und sich nicht mehr befeuchtet, ne, weil man wenig in den Wald geht, weil wir sind so, wir führen so ein ungesundes Leben. Wir glotzen auf tausende Bildschirme, sitzen im staubigen Licht und versuchen irgendwie mit Joko zusammen seine Quizshow zu produzieren. Und dann tränt das Auge ununterbrochen.
Das heißt, also die evolutionäre Anpassung an die moderne Welt hat bei dir einfach noch
nicht
stattgefunden.
Ich bin halt so ein Naturtyp. Ne? Mhm. Ich lebe eigentlich wie Knossi im Wald von Bären und Schreierei.
Öff-Öff-Lund.
Ja, genau. Ich bin eigentlich so ein Waldtyp. Ich lebe da mit 4 Frauen, die knatter ich abwechselnd durch. Und ab und zu suchen wir mal so einen Regenwurm und machen mal ein Festtagsessen. Ne? Das ist im Grunde eigentlich mein Leben, wenn man ehrlich ist. Dafür ist mein Körper geschaffen, auch meine ganzen Muskeln und mein perfekter Körper. Aber ich bin gezwungen, in muffigen Studios zu sitzen.
Exakt. Und
der Mensch der Zukunft,
der wird erstmal indolent sein für Blödsinn, dem er beiwohnt. Also das wird einfach das normale menschliche Miteinander sein, nur, dass man sich Torten ins Gesicht haut und sich irgendwie wo auch immer, kann ich ja gar nicht sagen, noch gesehen, dass sich da jemand, also Hoden an das Kinn geklebt hat.
Das kann wohl sein.
Das kann man wohl sagen, dass das passiert ist. Ne? Das wird also irgendwann nicht mehr schlimm sein für die Menschen und man wird sich so eine Glasscheibe wachsen lassen vor den Augen, um einfach resistent zu sein gegen trockene Stücke.
Also so TikTok das Leben ist das dann irgendwann. Ne? So
ich gehe davon aus, dass das alles Sinn macht, was ihr da gerade erzählt.
Ja.
Ich höre nur
wie der Hund bei den Simpsons, der immer nur hört
bla 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 bla. Aber Kontext zu geben, ne? Was hat das mit den Hoden zu tun? Warum hat der ein Tränenauge? Warum bin ich die Capri-Sonne?
Warum hat der einen tränenden Hoden?
Ja.
Wir zeichnen gerade, wer schiebt mir die Show auf? Und wir sind in der heißen Phase, kurz vor Ende. Also wir haben jetzt, Stand jetzt, 4 Shows aufgenommen.
Aber heiß nicht im Sinne von Erotik, muss man sagen, Schmidti, ne? Das ist jetzt nicht das, wie du da sagst, ist gerade so eine ganz heiße Phase.
Das ist nicht pikant.
Nee, ist nicht pikant.
Aber zwei Sendungsaufzeichnungen ist man bester Laune.
Ja.
Und jetzt sind wir in der vierten. Mhm. Und da ist das wird dann schon ein bisschen anstrengend für unsere alten Glieder. Und ich stehe komplett neben mir.
Wir können es einfach körperlich nicht mehr.
Ja.
Wir können es körperlich nicht mehr leisten.
Um 12 Uhr nach Hause gekommen, dann bis 2:30 nicht eingeschlafen und jetzt ist es...
Aber warum schläfst du denn da nicht ein?
Ich bin auch nicht
Adrenalin.
Ja.
Adrenalin.
Wir sind so aufgeputscht.
Boom, 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 boom.
Wie Adrenalin. Wir sind also, so aufgeputscht.
Also jetzt mal ernsthaft.
Wie Al Pacino in Heat. So
ja,
sind
ja,
wir.
Ja, ist klar, ja.
Nein, das ist wie wenn eine Mom ihren, oder ein Dad ihren Bub zum Fußball bringt und dann macht er da ein gutes Spiel und so und dann sind die auch aufgewühlt.
Aber
können ja nicht schlafen.
Ist das nicht, hat das nicht auch was damit zu tun, dass ihr das wieder mal ins Verhältnis setzen müsst mit der echten Welt? Dass ihr also irgendwann mal feststellt, da gibt's gar keinen Grund, sich so derart aufzuregen, also auch nicht positiv.
So.
Also dass ihr einfach mal wieder feststellt, was das nun eigentlich ist. Weil am Ende, Freunde, ist es doch bloß eine Fernsehshow. Also,
klar.
Ihr müsst euch da doch nicht so reinsteigern, dass ihr da nicht mehr schlafen könnt.
Da hast du recht, aber du bist ins Studio gekommen, hast gemeint, das ist hier wie ein Zirkusshow, ne? Also
ja,
als wäre man irgendwie in Las Vegas so.
Das war so, ja.
Hier die Feuerspucker, da sie Akrobaten und irgendjemand hat noch Hoden ins
Gesicht
verpflanzt.
Ja, also es gibt teilweise Leute mit Hoden. So.
Ja. Und das hat man alles und dann kommt man heim und es ist absolute Stille und die Katzen springen auf dir rum und so. Wie willst du das denn irgendwie?
Bei mir war es auch so ohne die Katzen, will ich nur dazu.
Ja, es ist die Stille nach dem Schuss.
Ja.
Und da fangen normalerweise dann Künstler an zu saufen.
Ja.
Weil sie
ich war am Puff und habe 3 Kilo Kokain genommen.
Exakt.
Einfach, um es psychisch auszuhalten.
Ja, genau.
Und da kann man ja nicht schlafen.
Nee. Und dann heißt es später, das ganze Adrenalin hat mich wieder nicht schlafen lassen.
Genau.
Ne? Wundert man sich. Nee, aber ich dachte, du warst du wieder in dem Artemis?
Ja, das ist mein Lieblingspuff.
Da gehst du immer zu.
Da machen wir später noch Werbung für.
Bist du jetzt Pufffluencer?
Nee, das ist, Jakob geht da meist zum Schwimmen hin, weil da kann man, die haben also so eine Olympiabahn da drin.
Ja.
Und das Schöne ist, man kann da spontan hin, weil man braucht da keine Badebekleidung.
Da guck.
Man kann einfach, man kriegt einen
Ja, und das ist auch direkt an der Autobahn. Und daneben ist ein Reifenhändler, ist ja wirklich kein Quatsch, an der Abus, ne? Ist ein
ja.
Und man, da kann man immer O bis O, ne? Also O untenrum und dann die Reifen Oktober bis aus Ostern wechseln.
Ah, ja. Ja. Okay, na siehst du.
Nee, können wir das wieder, also wie machen wir das, dass ich jetzt aus diesem...
Oh,
aus
Jonathan,
diesem,
ah, du
Gott sei
bist
Dank,
mein
ein
Freund.
Kaffee, ein Kaffee. Hallo. Aber wie machen wir das, dass ich
Guck
aus
mal,
dieser...
Guck mal, Jonathan bringt mir einen Kaffee, das ist aber lieb von dir. Danke, Jonathan. Und
danke,
Jonathan,
Jonathan
hat immer, übrigens, ganz kurz unterbrechen, Jonathan hat immer neue Begriffe für Kaffee machen, weil Jonathan ist hier bei uns auf dem Gelände und ist also...
Kaffee-Experte.
Kaffee-Experte ja. Und macht uns allen Kaffee und Frühstück und all sowas und so. Das ist
Kaffeemann.
Er ist Kaffeemann.
Ja.
Reiner Kaffeemann. Aber er möchte natürlich auch in den Beschreibungen seiner Arbeit sich selber nicht langweilen. Und deswegen sagt er nicht einfach, ich mache einen Kaffee.
Ja.
Sondern er sagt jedes Mal was anderes, wie er den macht. Heute zum Beispiel wurde mein Kaffee schnell zusammengezimmert. Mhm. Er hat gesagt, ich zimmer dir schnell einen Kaffee zusammen. Manchmal wird er auch zusammen klabüstert. Ja. Und das finde ich toll. Ich freue mich schon darauf, wie er morgen meinen Kaffee macht.
Stopp.
Vielleicht knetet er ihn morgen.
Das bunte Themenkarussell darf sich jetzt nicht einfach so weiter drehen. Ihr müsst mir jetzt helfen, wie so praktisch so Story Machine, so eine Agentur, die mich jetzt aus dem Größten rauspackt, damit das öffentliche Bild nicht schief ist. Müsst ihr mir jetzt helfen, dass ich nicht als Puff-Fan dastehe. Das habe ich zwar selber aus Spaß gemacht, aber ihr müsst mir jetzt mich beraten, wie kommt jetzt die Kampagne wieder, dass das Bild wieder revidiert wird.
Sag mal, wieso, warum sollen wir denn jetzt hier dir...
Lügen da jetzt? Also das ist
ja, ganz ehrlich, dafür sind wir auch nicht hier, ne?
Da, wo endet das?
Wir sind nicht dafür da, um dir irgendwie ihren Image zu verpassen. Du bist jetzt hier nicht bei uns, um dich hier so reinzuwaschen von irgendwas, also entweder oder.
Mhm. Klaas, du bist ja jetzt Nazi. Wie läuft's da?
Ja, wie gesagt, ich habe wie du siehst, ich habe seit Jahren bekommt das keiner mit. Ich probiere mich da ja durchzusetzen, aber wird schwierig.
Ja.
Ja, ich bin auch nur computergeneriert und meine Stimme ist auch nachgemacht von der KI.
Ja.
So, fällt euch ein Opening ein?
Für was?
Während wir hier sitzen, brauchen wir eigentlich ein Opening wieder für die Show. Wir haben aber keins.
Okay, sollen wir uns eins überlegen jetzt?
Ja,
das ist aber
also
cool.
Was wir haben ganz viel Pyro. Wir haben wirklich einen ganzen Berg voll Pyro, weil wir noch kaum Pyro verschossen haben in der Staffel.
Kauft ihr die auf Halde erstmal?
Ja, ja, ja.
Ist das wirklich so?
Ja.
Kauft ihr vorher, was ist denn jetzt los? Kauft ihr wie an Silvester, wo man weiß, am 31. wird man es brauchen, kauft ihr erstmal einen ganzen Sack voll Knaller?
Es stehen wirklich 40 riesige Kisten mit Pyro da.
Echt?
Die wir vorher kaufen und sagen, also das ist zum Fixpreis gut ausgehandelt. Und dann steht da halt wirklich ein ganzes Arsenal, also da kannst du ganz Berlin lahmlegen.
Vor allem ist ja das Wichtige auch, man braucht Pyro, die macht Bumm. Und dann braucht man Pyro, die macht Ah.
uns,
ne, so schön verzaubert.
Also dieser Funkenregen zum Beispiel, ne? Und diese Sachen, die dann also ohne einen Knall anfangen. Das also was ich wahnsinnig lustig fand, das kann man mittlerweile als Hommage nochmal machen. Das gab es vor vielen Jahren, hat Stefan Raab das beim Comedypreis mal gemacht.
Stimmt, ja.
Das fand ich sehr, sehr lustig. Also es ist tatsächlich, muss man sagen, ich weiß nicht, ob er es irgendwo gesehen hat, aber für unsere Referenz ist es seine Idee. Man könnte eine Hommage daran nochmal probieren. Der hat ein ganz schönes, leises Lied gespielt und ein romantisches Lied. Und zwischendurch hat es an Stellen, wo du es nicht erwartest, so laut geknallt, dass die Leute wirklich fast einen Herzinfarkt bekommen haben. Und das war, und er hat sich darüber dann natürlich total gefreut, weil er wusste, wann es knallt, nur alle anderen nicht. Und das war so wahnsinnig witzig.
Das war echt gut. Vor allen Dingen ist es ja so, dass man eigentlich auch, und das ist, das kann dann vielleicht auch nur Stefan Raab, ein Publikum in so einer Aufzeichnung vorher warnen muss, wenn sowas ganz Lautes passiert und so, ne? Das gehört wohl offenbar so zum Ablauf. Und all das war eben auch nicht. Und ich erinnere mich auch, dass das war ja der Comedypreis, wo man wusste, das ist, glaube ich, der zweitletzte Auftritt von Stefan Raab im Fernsehen überhaupt, ne? Und dann stimmt er da irgendwie so eine rührselige Weise an. Und das hat geknallt. Wir waren ja, glaube ich, sogar im Publikum, oder Bill?
Ich bin vom Stuhl gefallen.
Ja, wir waren im Publikum.
Ja, ja.
Man, und das war, normalerweise ist Pyro nur im Fernsehen richtig laut. Also, ne, wenn du es am Fernseher hörst, weil dann häufig nochmal so ein Geräusch drunter gelegt wird und so. Aber das war wirklich wie ein Kanonenschlag.
Ja, wie
und man
Rammstein.
Ist wirklich da vom Stuhl
gefallen. Wie beim Rammstein-Konzert war das. Ja. Hast du wirklich das Gefühl, dass dir fliegt der Kopf weg hier?
Das war echt witzig.
Ja, bei Rammstein auch zu Beginn des Konzertes kommt immer irgendwie so ein bisschen Klaviergeklimper und dann machst du einmal Wumm und die ganze Bühne da, die 2000 Wochen aufgebaut wurde, die explodiert einmal. Ja. Dann ist jeder wach.
Geil, das ist geil.
Also das ist jetzt unser Opening.
Ja, das könnte man machen.
Können wir
als,
machen.
Als Idee. Mhm. Man müsste ja natürlich wissen, das ist immer das Problem bei diesen Shows, dass man immer nicht weiß, wer gewonnen hat und wer gewinnen wird. Also ihr wisst es ja. Mhm. Vielleicht könnt ihr mir das ja gleich dann nochmal sagen, dann können wir da vielleicht da besser drüber
das
reden.
Das stimmt.
Weil wir können das ja hier jetzt nicht so ausplaudern.
Nee.
Aber vielleicht sagt ihr mir das dann nochmal, dann kann man das dann individuell auf die jeweilige Person nochmal abstimmen.
Was man aber sagen kann, ist, dass auch dieses Mal wieder wahrscheinlich teuerste Requisiten und vorbereitete Dinge direkt in die Resterampe gehen. Ne? Werden verschrottet vom Müll und verbrannt.
Klingt richtig weh. Es ist eine halbe Halle, die einfach für die Katz ist.
Weil natürlich... Ja. Oder was heißt natürlich, aber es werden nicht alle Stars
ich
mal
weiß,
rankommen.
Ich weiß, was wir machen. Wir machen Reste-Opening.
Aus allem ein bisschen.
Ja, wir machen so ein Reste-Opening. Alles war so, weißt du, so ein Auflauf. Mhm. Wenn man sagt, was ist noch im Kühlschrank und dann machen wir Käse drüber und dann schmeckt das.
Und so
macht man das mit dem Opening. Man sagt, die Aufgabe ist, man darf alles benutzen, man muss aber auch. Man muss alles nehmen, was da ist. Man muss durch alle unsere Requisitenhallen gehen. Auch vorne bei Lettner Berlin gibt es auch die Müllhalle da, wo alles da rumsteht, die ganze Scheiße da.
Ja.
Schaf da, also diese Ziege und dieses...
Ziegenklavier, ja.
Ja, Ziegenklavier. Diese ganzen Sachen, diese irgendwelche halben Tische und Türen und so. Und man muss alles benutzen, was da ist. Das wäre doch witzig.
Aber da freut sich Bill Kaulitz, dass man dann auch nochmal ein bisschen was sieht von seinem Krempel, ne?
Das war das Tragischste überhaupt,
ja.
Was wir für ihn alles vorbereitet haben.
Kann man das erzählen? Was Bill Kaulitz gemacht hat? Oder kommt das nochmal in so ein Opening-Auflauf?
Ich denke mal, das quetscht man irgendwo bei jemand anders rein.
und dann legt man dem das so ganz günstig hin, dass man am Ende hat er das Gefühl, dass er selber drauf gekommen.
Exakt.
Aber man legt das dann so hin und beschreibt das so.
Aber da war es wirklich, da standen zwei Wochen lang so futuristische Endzeit-Stimmungsfahrzeuge vorm Studio rum und haben darauf gewartet, dass Bill Kaulitz endlich gewinnt. Und es kam nie und ich war dabei, als diese Endfahrzeuge, die futuristischen, auch wieder vom Hof gefahren
und
sind.
Und das war so traurig. Ich hab dann
ach, die habe ich gesehen.
Ja.
Die waren für ihn, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, was soll denn das? Was steht das da rum?
Ja. Ne, ich hab dann,
riesig waren die.
Ich habe dann morgens, bin ich auf Bill getroffen und der war dann schon in irgendwas von Gucci gehüllt. Sah völlig absurd aus, aber auch irgendwie natürlich immer mega geil und cool. Und dann hat er gesagt, oh Jakob, heute muss ich mal gewinnen. Ich habe draußen die Autos gesehen. Ich halte es kaum aus. Ja, ab im Müll mit die Autos. So ist das. So ist das Lebbe.
Aber du hattest ja auch gestern einen Auftritt.
Ja, das war schön.
Aber vielen Dank. Dass ja, du dich, das war echt sagen wir cool. mal, man kann wirklich davon reden, du hast dich in den Dienst der Sachen gestellt.
Das muss man wirklich sagen. Mhm. Du hast für die Mannschaft gespielt.
Ja.
Ne,
ja.
Weil man muss sagen, du hast da was mitgemacht. Das ist jetzt erstmal nicht primär deine Sache. Du magst das gerne.
Aha.
Aber lieber von außen eigentlich.
Ja, ja.
Aber du hast da mit Schwung mitgemacht. Das war toll.
Ich hab,
und ich glaube wirklich, die ZuschauerInnen, wenn die das sehen, dann freuen die sich richtig.
Also nichts anderes hatte ich im Sinn, denn irgendwo muss die Motivation daherkommen, denn ihr habt schon recht, es ist nicht so, dass ich da mit wehenden Fahnen anreise und sage, heute mache ich meine Lieblingssache.
Ja.
So ist es das nicht
verstehe
gewesen.
Ich, ja.
Eigentlich, es ging dann irgendwie rum, so ganz normale SMSen, die man dann im Vorfeld der Show noch schreibt, ne? Also eine Stunde vor Aufzeichnung, da heißt es, Glas ist jetzt da, er fragt, wo er hin soll, in welchen Raum, und dann haben wir in die Gruppe nur geschrieben, der Mann soll sein Schweinsnas aufziehen und das Maul halten.
Und das hat er getan.
Ja, das hat er getan.
Mehr
vielen
dazu
Dank dafür.
Ein anderes Mal.
Ja, ne? Also ich habe, also das kann man vielleicht schon verraten, und ich habe genau das getan. Ich habe so richtig probiert, nicht zu stören und mich praktisch wie so ein weiteres Requisit einfach in meine Aufbewahrungsbox zu geben und dann das zu machen, was mir von mir erwartet wird, wenn ich gebraucht werde, und dann wieder unkompliziert zu verschwinden.
Wie fandest du eigentlich die Gäste-Experience? Weil normalerweise ist es ja so, du bist ja nie Gast eigentlich bei der Florida, ne?
Ja.
Du bist ja immer Wirker und Lenker, und jetzt warst du ausnahmsweise mal ein Gast.
Ja.
Wie hat dir das gefallen?
Ja, Moment, bevor du antwortest.
Ja.
Weil du bist da dann schon, muss man ja auch ehrlich zugeben, also es ist jetzt schon eine andere Behandlung, wenn jetzt zum Beispiel Matthias Schweighöfer oder Florian David Fitz oder Hazel Brugger bei uns.
Denn. Die werden besser behandelt, das weiß ich schon. Das werde ich aber, kann ich schon abziehen.
Wir können mehr als das.
Das weiß ich.
Ja, ich hoffe, es war gut.
Ja, ja. Also.
Wurdest du freundlich begrüßt?
Es waren alle freundlich, natürlich. Ja. Ich kann ja. Also, natürlich werden so Prominente, mit denen man lieb Freund sein will für die zwei Wochen.
Ja.
Natürlich werden die nochmal.
Ist.
Ja.
Ja.
Natürlich werden die nochmal anders behandelt, und dann wird auch mal geguckt, oh, hast du alles und hast du noch Hunger, kann ich dir was bringen und ist das alles schön so, und wir haben hier auch einen schönen Garderobenraum für dich, ne?
Ja. Apple TV natürlich.
Apple TV, alles ist da und so.
Luftbefeuchter, claro.
Alles ist da und genau das, was man vorher bestellt hat, also, ne, auf dem Rider stehen dann Fruits and Flowers und die sind dann auch da, ne?
Ja.
So. Jetzt ist das bei mir alles nicht so. Wie gesagt, ich werde da eher so behandelt wie ein Requisit oder irgendwas, was man aus der Vorbauhalle dann holt, wenn man es braucht.
Stichwort Anreise auf eigene Kosten. Ne?
Anreise auf eigene Kosten. Ich werde irgendwie, wenn ich 5 Minuten zu spät bin, kriege ich einen Anruf und sage, wo bist du? Da wird jetzt nicht gesagt, oh toll, dass du schon da bist, sondern warum erst jetzt? Ja, weil ich habe mir dann gedacht, ach, ich reise erst jetzt ab, weil dann brauche ich ja nur noch 1,5 Stunden zu warten. So war es dann ja auch. Ja. Ne? Und nicht gleich 2 Stunden. Ja. Ne?
Das ist übrigens auch ein TV-Geheimnis, dass man Gäste lässt man immer bizarr früh da sein, damit man einfach selber als praktische MacherIn oder als Crew nicht dann noch Stress kommt. Ne?
Genau.
Durch die.
Ja, eben. Und deswegen wird also, wenn sich droht, die Wartezeit des Prominenten auf unter 2 Stunden zu fallen, dann bricht Hektik aus.
Ja.
Und dann wird gesagt, wo ist der?
Ja.
Und dann habe ich das so gemacht. Aber was ich wirklich sagen kann, und ich war ja nun in vielen Sendungen schon zu Gast und so, ne? Überall, ne? Da glaubt ihr gar nicht, ne? Ich habe das die Fernsehleute.
Du warst bei Wetten das, Markus Lanz sogar.
Ja, überall war ich.
Dem guten Wetten das.
Damals, als das noch professionell moderiert wurde, von aufgeweckten jungen Menschen.
Ja. Ich glaube, damals wurde es, also in der Markus Lanz-Zeit hat es eine KI moderiert, glaube ich.
Ja, könnte sein. Ja. Und wir haben es alle nicht mitbekommen. Aber. Was mir aufgefallen ist, und das ist etwas, das hat nichts damit zu tun, dass jetzt da so was dem Prominenten so vorgespielt wird, damit er gut drauf ist, oder dass irgendwie man da so, wie sagt man, so Puderzucker in den Arsch geblasen wird, sondern die Stimmung unter den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen, das bekommt man als Gast immer mit, wie ist die Stimmung im Team.
Ja, ja, ja.
Und da geht es jetzt gar nicht so um die Redaktion, die Leute, die wir hier jeden Tag sehen, sondern die wirken ja auch zusammen mit allen anderen.
Klar.
Das heißt, da kommen dann auf einmal Menschen, die wirklich nur an dem Aufzeichnungstag da sind. Da sind dann die Garderobieren und die Stylisten sind dann da vor Ort. Dann sind die ganzen
Aufnahmeleiter,
die ganzen Requisiteure natürlich, so Nils, der da irgendwas baut und so, der ja sonst viel auch in seiner Werkstatt ist, den man dann nicht so sieht. alle flitzen da so rum und bauen da irgendwas zusammen. Dann gibt es die Bühnenbildner, die dann nochmal das ganze Bühnenbild aufbauen. Dann gibt es aber auch die Kameraleute. Das sind ja teilweise die, die auch bei Late Night Berlin sind. Ja. Aber manchmal auch welche, die wir sonst eigentlich nur in München sehen.
Ja.
Ne? Wenn, weil das ja eine größere Crew, größeres ganze Gewerk ist und so. Das heißt dann teilweise auch Leute, die wir nur von den großen Shows kennen. Und diese ganze Grundstimmung, wenn man so da rumläuft, ist gerade ein Umbau oder gerade ein Abbruch und dann Mike erzählt da vorne irgendwie Witzchen da fürs Warm-up Publikum. Ne? Warm-up, genau. Und erzählt da seine
herrlichen, Dönekes.
Sein Dönekes da für die Leute. Und wie dann da hinten die Stimmung ist, das ist total cool. Das ist richtig, das ist sehr befriedigend mitzubekommen. Das kriegt ihr ja auch nicht so mit.
Nee.
Weil das ist nämlich richtig, richtig gute Stimmung. Jeder will, dass das gut wird. Alle haben Spaß miteinander und die Garderobiere scherzt mit dem Kameramann, also Leute, die so fachlich gar nichts miteinander zu tun haben.
Das ist interessant, weil du berichtest gerade von so einer schönen Welt, Backstage, und Jakob und ich, wir sind noch Backstage vom Backstage. Und da ist die Stimmung nochmal anders.
Ja, ihr sitzt da irgendwo im Bunker, ja. Ist klar.
Ja.
Dass ihr da so eine Ein-Mann-Stimmung, die könnt ihr ja nur selber beeinflussen.
Aber weißt du, was witzig war? Da musste ich selber in mir lachen, aber es war dafür keine Zeit. Dass ich habe dich ja praktisch in meiner Rolle von der Quiz-Sendung begrüßt offiziell auch, ne? Weil wir mussten ja reden kurz, wie was passiert jetzt gleich und so, ne? Wie würdest du diese Begrüßungserfahrung jetzt bewerten?
Ja, da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, natürlich, weil...
Weil es ist ja eine künstliche Situation, weil wir sind ja sonst nie in so einer beruflichen Begrüßungssituation. Nee, wir machen ja einfach unseren Käse zusammen.
Normalerweise sitzen wir unten in unserem Büro und dann sagt irgendein Aufnahmeleiter oder so, sagt er oder sie ist jetzt da, also der oder die Gästin oder Gast bei Late Night Berlin und dann sagt, so, wer geht? Und dann muss, also jetzt nicht, dass das
wir
jetzt,
gehen ja mal beide, keine Hallo Bürde sagen.
So, ne? Aber wer geht zuerst oder so, ne? Und es gibt Leute,
das ist
da,
halt wie wenn ein Besuch kommt zu Hause. Da muss einer nett die Tür aufmachen und sagen, du setz dich erstmal.
So, und da muss man vor allem, da muss man sich nochmal die Hose hochziehen, da muss man dann nochmal einmal ordentlich sein und da kann man jetzt nicht so wie so ein Schluck Wasser so auf dem Sofa hängen und sagen, so, sondern da muss man sich einmal so zusammenkriegen.
Ja. Hallihallo-Stimmung.
Hallihallo-mäßig muss man da reingehen. Und manchmal ist man vielleicht noch gar nicht so Hallihallo-mäßig drauf und dann schickt man jemanden vor und so weiter. Also wir kennen es eigentlich aus der anderen Seite. Wer geht da jetzt hin? Ne? Wer ist jetzt hier der gute Laune-Onkel und macht da gute Stimmung? Ne? Jetzt war ich also der, bei dem gute Stimmung gemacht werden soll. Und weil was ihr ja auch gemacht habt, ihr habt mir, ich habe natürlich auch nicht gefragt, weil ich weiß, dass da natürlich Kalkül dahinter steckt und ihr wollt mich nicht schlecht drauf machen, also sagt ihr mir nicht genau, was ich machen soll.
Ja,
und
das ist Teil des
Und ich weiß, dass ich selber auch nicht schlecht gelaunt sein will, Tage vorher, also frage ich euch, weil ich muss es ja eh machen. Das heißt, ich gehe dahin und weiß, jetzt kommt der gleich und dann kommt der also an, Jakob, in seiner unverdächtigen Jakobsstimmung, als hätte er das nicht bereits im Kopf, dass mir das auf die Nüsse geht. Kommt da rein, als wäre es das Normalste von der Welt. Ja, und so kommt natürlich aus seiner Rolle nicht so richtig raus. Obwohl wir beste Freunde sind, kommst du da rein und dann sagt er, ja, schön, dass du da bist.
Aber ich hab
schön, ne? War schön, dass ich da war, ne?
Und ich hab aber 40% von der Hallihallo-Stimmung extra abgezogen, damit es nicht für uns beide unangenehm wird. Ne?
Ja, es war auch nicht unangenehm.
Weil ich habe uns zum Beispiel auch, ich habe den Bullshit gecuttet. Ich habe nicht noch so normalerweise gesagt, Hallihallo, ach Mensch, und dann fasel ich erstmal 5 Minütchen so einen Schwachsinn, irgendwas, mir aus der Rübe ziehe. Also so wie hier. Ja. Und dann kommt man erst so langsam zu den Themen. Na, jetzt setzen wir uns mal, jetzt geht's mal um die Sendung. Also wir fangen heute 16 Uhr an. Und
genau, ich habe dann gesagt, so, was soll ich machen?
Auch das erinnert mich wieder an Heat, wie Robert De Niro und Al Pacino sich treffen im Café, der eine Gangster, der andere Cop und die würden sich gerne verhaften oder erschießen. Und so war es mit den Scheißideen, die du umzusetzen hast. Ja. Und man redet so um den heißen Brei rum. Ne? Man sagt es nicht so deutlich, dass man der eine vielleicht da gar nicht so, also so schlecht Laune kriegen könnte, wenn er dran denkt, was zu machen ist. Und der andere, wie kriege ich ihm das reingewurschtelt? Ne?
Ja, und letztendlich weiß man, ich habe sowieso keine Wahl, weil ich habe mich nur mal für dieses Leben entschieden und die Entscheidung, die hätte ich also vor Jahren treffen müssen, die mich jetzt aus dieser Situation befreit.
Also,
das ist ja auch klar. Ne? Das ist praktisch, also ich sitze...
Abzweig literarisches Quartett hast du verpasst.
Also metaphorisch sitze ich bereits im Wok und steuer auf die Burger King-Kurve zu. Da kann man jetzt bei 80 km/h auch nicht mehr sagen, ich überlege mir das nochmal anders.
Jeder heißt Hauptsache ihr fahrt gut, ne?
Genau. Hauptsache ihr fährt gut. Ja. Mit den Suppenkellen an den Hacken. Und so war das dann. Und also hast du mir erzählt, wie das, was ich dann zu tun habe und so weiter. Und du hast das. Und das hast du halt schon noch, das ist wahrscheinlich auch aus unserem alten Verhältnis, dass man es also so erzählt, wie was ganz Normales. Ich kann ja jetzt nicht sagen, was es war, aber es war natürlich, weil
es war abstruseste
Sache. Es war völlig abstruse Sache. Du hast ja eine Sache, hatte mit einer Schweinenase zu tun. Das kann man schon mal sagen. Damit geht's mal los, ja?
Ja.
Darf ich das sagen? Ich hatte also eine Schweinenase auf.
War das? Ja.
So, ich hatte eine Schweinenase auf. Das war auch nur ein Teil. Das war also, damit hört es ja nicht auf. Das war nur, der Anfang.
Mhm. Ja.
So, dann hatte ich normale Klamotten an, weil ich noch nicht mich umziehen musste, weil ich ja die besagten 100 Jahre noch warten muss.
Ja.
Aber die Schweinenase wurde mir schon mal aufgeklebt.
Ja.
Und die sah auch so echt aus. Ne?
Auch bei der Begrüßung schon?
Nee, aber später hatten wir wirklich noch ein Dienstgespräch und da konnte ich mich nicht mehr konzentrieren, weil ich schon die Schweinenase.
Und ich war überall, stand ich rum und ich habe dann so vor unseren Mitarbeitern, die wissen ja, dass ich die praktisch aus Spaß aufhabe, aber es stehen ja an jeder Tür Securities, ne?
Ja.
Und da muss ich vom zweiten Stock, muss ich runter ins Erdgeschoss und da muss ich dann hinten ins Studio rein und hatte halt normale Sachen an, aber eine Schweinenase auf. Also eine, die wirklich aussieht, als wäre sie mir gewachsen. So wie Sams sah ich aus.
Ja. Ja. Nicht wie so ein Comic.
Nee, nicht so eine Karnevalsnase.
In deiner Hautfarbe.
In meiner Hautfarbe, so richtig so übergeschminkt. Das sah richtig schlimm aus. Und an diesem was interessiert mich, dass diese Securities, die da sitzen, die tun mir nichts, ich tue denen nichts. Ich kenne die auch nicht alle. Warum schäme ich mich jetzt vor denen? Aber ich bin an denen vorbeigelaufen und hab so die Hand so davor so gehalten.
Ja, schon mal
gemacht.
Hätte
ich auch gemacht.
Ja.
Gott, ey.
Mich geschämt.
Eieiei.
Ja, so war's.
Von der Schweinenase, ne, du bist ja einerseits Senior Schweinenase.
Ja, ja.
Schweini, Schweinenasenmann.
Ja.
Du bist der Jokos Pimmel ins All schickt.
Ja.
Der Pimmelmann. Aber du bist auch der Mann, der den echten Präsidenten getroffen hat, Klaas. Ja. Und wir konnten hier noch nicht darüber reden, weil das durch unseren Aufzeichnungsrhythmus nicht möglich war.
Mhm.
Du warst in der Mercedes-Welt, das ist für alle Nicht-Berliner und Berlinerinnen, ja, das ist neben dem Olympiastadion, so Open-Air-mäßig, aber geschlossen, der größte Veranstaltungsraum in Berlin. Und da hast du den echten Barack Obama getroffen und hast mit dem einfach ein Gespräch geführt. Und das musst du jetzt nochmal erzählen. Wie war das alles? Wie läuft sowas ab? Was, wahrscheinlich darfst du auch gar nicht alles erzählen.
Och, aber gibt's gar nicht. Also,
ich will das
jetzt
wissen.
Gar nicht so viel, was man nicht erzählen kann. Aber um nochmal auf die Mischung.
Schweinenase zurückzukommen.
Ja, um nochmal darauf zurückzukommen. Weil du hast auch gerade gesagt, du bist der ein Foto von Jokos Schniedel in Weltall geschickt hat.
Ja.
Das ist richtig. Und das war vor allen Dingen am selben Tag.
Das war am selben Tag. Es war eigentlich im selben Zeitabschnitt.
Das war, ne, wenn ich morgens in meinen Kalender geguckt habe, sah das komisch aus.
Ja.
Da stand drin, vormittags Bild von Jokos Schniedel in Weltall schicken, abends Barack Obama treffen.
An evening with Barack Obama.
So, und da guckt man dann so auf den Kalender drauf und sagt, wer von uns allen ist jetzt eigentlich verrückt geworden?
Ja.
Ja, was soll das hier? Und war das so, es hat mir natürlich, also muss man nicht dazu sagen, großen Spaß gemacht. Ich war auch einigermaßen aufgeregt, das ist aber ja auch ein Teil des Spaßes, das ist ja auch ein schönes Gefühl und so. Und das ging auch ein paar Wochen, ihr musstet euch das ja so ein paar Mal vorher schon anhören. Wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, weil ich das irgendwo lassen musste, meine Gefühle, mit denen ich irgendwo hin musste. Also habe ich euch andauernd angerufen und euch gefragt, was ich machen soll jetzt.
Ich weiß nicht, ob dir das unangenehm ist, wenn ich das sage, aber ich finde, oder was mich wirklich beeindruckt, neben vielen Aspekten an dieser ganzen Geschichte ist, dass du dir diese Aufregung in dein Leben holst. Weil du hast ja inzwischen ein Berufsleben, wo du große Erfahrung einfach hast über den Faktor Zeit mit all den Sendungen, die du so machst. Und das ist ja völlig klar, dass mit je mehr Erfahrung, umso weniger Ungewissheiten und weniger Ungewissheit bedeutet weniger Sorgen, Ängste oder auch Aufgeregtheit. Das kennen Schmidti und ich auch. Wenn wir jetzt in der Sendung in der Regie sitzen, dann geht jetzt auch nicht der Puls so automatisch.
Klassische Nervosität.
Genau. Das ist ja nicht jetzt per se, sondern erstmal haben wir auch eine Routine und dann passieren vielleicht was und da muss man irgendwie ran. Aber dass du wirklich bereit bist, dir sowas Aufregendes in dein Leben zu holen, völlig ohne Not, weil es zwingt dich ja keiner. Du hast die Chance, das zu machen und dann sagst du, oh Gott, ich weiß erstmal nicht, ob ich das packe und das ist sehr aufregend, einen der berühmtesten Menschen der Welt zu treffen und dann eben ein gutes Gespräch daraus zu machen. Das finde ich wirklich beeindruckend. Ich muss dir sagen, ich gehöre irgendwie zu den Menschen, habe ich da auch mal so im Abgleich gedacht. Oder hätte ich gesagt, oh nö, komm jetzt, also das muss jetzt auch nicht sein. Du lass den mal Barack Obama sein, da schickt er mal schön jemand anders, ich trinke hier mein Käffchen und gut ist. Ne?
Ich bin ja auch so und ich glaube, in meinem Leben bist du, Klaas, auch der Mensch, der mich am meisten zu solchen Aktionen überredet hat. wo man im Nachhinein vielleicht auch froh war, dass man es gemacht hat, aber der so den Arschtritt gegeben hat, raus aus der Comfortzone. Ja, ja, das eine kannst du. Jetzt machen wir mal was ganz anderes.
Ja.
Und also da habe ich auch gedacht, warum tust du dir das an? Ne? Das ist wirklich, also du warst ja auch amtlich aufgeregt vorher.
Ja,
und das, du hast natürlich da auch was zu verlieren. Also im Sinne, das ist ein neues Feld. So. Und da auch höchste Bewunderung, dass du das wirklich machst.
Und das musst du dir jetzt anhören, Klaas. Ich weiß, das ist dir dann unangenehm auch in so einem Podcast, aber wir haben jetzt so wenig uns gesehen in den letzten 2 Wochen.
Das stimmt.
Wir konnten da gar nicht mal richtig drüber reden. Und wie gesagt, ist mir jetzt wurscht, dass dir das unangenehm ist, aber wir sind ja hier auch Freunde und das hat mich wirklich tief beeindruckt. Fand ich richtig toll. Und zwar allen Dingen diesen Aspekt, dass man sagt, ich baue mir ab und zu ins Leben Mount Everest ein. Und das finde ich echt toll.
Ja, cool. Dankeschön, ja. Dass ihr das sagt. Das weiß ich zu schätzen. Und dann, ja.
Erzähl mal, wie riecht Barack Obama? Wir arbeiten uns durch.
47,11. Echt kölsch.
Hat er einen festen Händedruck oder so einen Flutschfinger?
Können wir das so machen, dass wir das jetzt, also du kannst natürlich erzählen, was du willst, aber dass wir vielleicht so ein bisschen so fragen, dass man sich vom Präsidenten noch was abschauen kann fürs persönliche Leben, ja? Also zum Beispiel, richtige Frage, wie fest ist der Händedruck? Weil dann können alle Baywatch Berlin-ZuhörerInnen diesen Druck übernehmen und dann machen sie schon einen präsidialen Eindruck.
Exakt, das ist nämlich interessant. Frage, weil man sagen muss, exakt der gute, ein richtig guter Druck. Also nicht zu viel,
ja.
Weil das ist nämlich viel schlimmer als
das
zu wenig.
Das ist toxisch männlich auch. Das muss man einfach sagen. Exakt, ganz klar, diese Handquetscher, pack auf!
Es ist niemand, der praktisch über den Händedruck zeigen muss, wer hier der Chef ist.
Ja.
Und das wiederum überträgt sich auf ganz viele andere Sachen. Man geht ja auch viel in seiner kompletten nachpräsidialen Zeit, geht es ja auch um Leadership und auch die Obama Foundation und so. Da kümmert er sich ja auch eben um Leadership und auch modernen Leadership. Das heißt, wie macht man das denn so? Und dass man da nicht hingeht und sich da selber zum Chef erklärt und alle müssen dann machen, was man sagt. Und das ist so pyramidisch aufgebaut und alle, die unter einem sind, die haben dann zu arbeiten und oben sitzt einer, der entscheidet so nach Gusto. Dass das nicht so ist, das ist ja sowieso ein Grundpfeiler der Dinge, die er so weitergeben möchte. Und das fängt vielleicht auch schon damit an, dass man Leute mit solchen kleinen Gesten und kleinen, man sagen fast schon Tricks, sich so zum Untertan macht, indem man also nochmal zeigt, indem man so doll die Hand schüttelt, dass derjenige schon direkt weiß, ich habe hier nicht mehr zu melden als irgendwer anders, sondern verbindlich nett, aber auch nicht so waschlappig. Also es ist irgendwie so dazwischen.
Aber das heißt, er versucht erstmal so eine Atmosphäre aufzubauen, dass er nicht einschüchtern, also praktisch gegen seine einschüchternde Aura anarbeiten,
ja, das
um
ist
Augenhöhe
ja, ich,
zu haben.
Ich glaube, Leute, die so ein Sendungsbewusstsein haben, wie er ja offenkundig hat, sonst wäre das ja auch alles nicht geworden, wissen natürlich im Idealfall um ihre Wirkung und diese Wirkung ist ja also so mächtig wie nichts anderes und das Ganze drumherum macht den Wind, den er natürlich nicht mehr machen muss. Und das Beste, das Allertollste, was du machen kannst, ist unerwartet normal zu sein, was heißt einfach nur ganz normal zu sein. So,
ich stell mir
du musst
vor,
ja nicht, das ist ja bereits unerwartet normal.
Ja. Ich stelle mir vor, ihr hattet so, wahrscheinlich kannst du ja gleich mal erzählen, auch so ein Vorgespräch oder die erste Begrüßung.
Mhm.
Und er ist dann super normal und gleichzeitig haben so Scharfschützen ihre Waffen auf dich gerichtet. War das so?
Ja, genau so war das ja. Naja, man kann sich ja nicht aussuchen. Du bist ja als Präsident und aber auch als former President, gibt es eine Überwachung durch den Secret Service, die ich jetzt nicht im Detail kenne und so. Das wird weniger sein als in der aktiven Amtszeit, aber das ist schon also beachtlich, was passiert und auch der Auftritt eines Präsidenten. Ich weiß nicht, ob das bei ehemaligen Präsidenten auch noch so gehandhabt wird, aber technisch gesehen ist zumindest mal die Reise oder das Erscheinen eines Präsidenten an irgendeinem Ort eine militärische Operation.
So. Ja, der ist auch in Berlin mit seinem amerikanischen Auto und einem richtigen Polizeikonvoi gefahren.
Ja, ja, genau. Ne?
Also
ja.
Das ist jetzt, der wird da, glaube ich, nicht als Privatmann behandelt, sondern ehemaliger Staatsmann ist immer ein Staatsmann.
Genau,
ne?
Und dann gerade natürlich jemand in der Gefährdungslage auch. Ne? Daran leitet sich das ja auch so ein bisschen ab und da gibt es Standards, die da passieren. Ja, bitte?
Der Secret Service, der hat dich wahrscheinlich sehr gut durchleuchtet.
Ja,
im Vorfeld.
Meine ganzen Schuhe-Einträge.
Was sagen die zu Donut im Kopf?
Nee, die haben erstmal gesagt, ich hätte noch 2 Videos zu Hause, die ich 1998 mal bei Videobuster ausgeliehen hatte. Soll ich zurückgeben? Und dann habe ich noch einen unaufgelösten O2-Vertrag irgendwo.
Geht man da so durch den Kopf, was man so alles angestellt hat, was die finden könnten?
Ja, einfach Browserverlauf löschen, Schmidt. Das ist ganz
wichtig. Ja, ja.
Ja, keine Cookies akzeptieren.
Ja.
Nee, also hat offenbar geklappt. War nichts. Aber ich habe die auch kennengelernt. die Leute, die waren nett, die kamen dann an und haben sich bei mir vorgestellt, dann auch haben wir, die haben auch so Visitenkarten, steht dann drauf Special Agent. Und es sind halt alles nette, auch junge Leute. Und die werden ja auch regelmäßig, ich glaube, das ist, gehört so dazu, ist jetzt keine Neuigkeit, aber diese Leute grundsätzlich auch bei amtierenden Präsidenten werden also regelmäßig ausgetauscht aus Sicherheitsgründen. Das heißt, das ist immer eine relativ frische Gruppe um die Leute drumherum.
Ach so, weil die
damit
dann
sich
so
da keine Strukturen ergeben, die dann vielleicht irgendwie am Ende irgendwie eine Gefährdung ergeben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt's da also immer mal wieder auch Wechsel und ja. Und ich glaube, wenn du halt so bewacht bist dann, also als ich dann zum ersten Kennenlernen gelaufen bin, dass, ob das jetzt Zufall war oder sonst was, aber hinter mir sind da wirklich, in der Schweiz war das ja, das war ja die erste Veranstaltung, war ja nicht in Berlin, sondern in der Schweiz. Und na klar, laufen dann da Leute mit so Nachtsichtgeräten auf so einem Helm rum, echt? Hinter einem und echt? Sehen halt aus wie Roboter.
Ja, und wie war das erste Kennenlernen?
Sehr nett, kurz, sehr prägnant, also sehr präzise. Es
was erzählt
sehr
man da, was sagt man da, wenn man das erste Mal da den trifft?
Du kannst ja nicht sagen, have you a dog? Das ist nicht ein guter
Do
Smalltalk.
You smoke?
Ja.
Wo ist ja Schweinenase?
Ja. Nö, also im Idealfall sagt man gar nicht so viel. Ich glaube, die Kunst ist sowieso, also sowohl auf der Bühne, als auch in diesen persönlichen Gesprächen einfach festzustellen, wer hier wer ist und dass man jetzt nicht anfängt, da die Leute in dieser Interviewsituation, das ist ja nun mal der Hauptteil der Begegnung, dass man da also weiß, hier kommt niemand wegen den klasse Fragen, die man eingepackt hat, sondern hauptsächlich dann doch wegen der Antworten und dass man also in der Lage ist zu kapieren, dass man so viele Schritte zurückgeht, um dann eine Frage zu stellen, wenn sie notwendig ist und nicht zwischendurch, dass sich da aufzublasen und irgendwie sich dann da zu profilieren, weil die Tatsache, dass
dann
man das macht,
peinlich,
die Tatsache, dass man das macht, muss reichen und mehr Aufmerksamkeit sollte man sich dann auch nicht da irgendwie zusammensuchen. Und so ist es auch in den persönlichen Gesprächen. Da fragt man, wie geht's? Ist alles in Ordnung? Da habe ich gesagt, das ist für mich, wie gesagt, eine Out-of-Body-Experience, aber ich werde jetzt alles probieren, um wieder zurückzufinden in meinen Body, bevor es gleich losgeht. Ja. Und dann hat er gesagt, das ist gut. Das ist wunderbar. Und dann, sehr nett, hatte wahrscheinlich.
Kann er Interesse simulieren?
Gut? Ja. Ja, kann er simulieren, hatte Interesse daran, dass ich.
Er hat ja auch mal Wahlkampf gemacht.
Dass ich offenbar TV-Shows mache, wusste er. Aber so, was erwartet man denn? Also, man erwartet gar nichts und alles, was dann kommt, ist nett und so. Dann haben wir kurz geredet und irgendwann hab ich dann gefragt, und wollen wir anfangen? Und hat er gesagt, ja, fangen wir an. Ich gesagt, gut, ja, dann ich gehe jetzt hoch, sag zwei Sachen und dann geht's los. Hat er gesagt, so machen wir es, wunderbar.
Wir hatten ja schon bei Late Night Berlin einen oder anderen auch amerikanische Superstars, Weltstars. Und manchmal ist mir aufgefallen, dass man am Team, die dann so die Vorhut bilden, ablesen kann, die kommen praktisch schon angstgebadet, ne? Also die, da ist so eine gewisse Anspannung, wie soll man sagen, also der Star selber würde man sagen, oh, der ist aber nett und der ist im Ausgleich mit Yin und Yang.
Ja,
aber du
aber,
merkst am Team, dass da das darf auf keinen Fall was falsch laufen. Und weil da offenbar schon so der ein oder andere Wutausbruch in der Geschichte mal passiert
kann
ist.
Sein,
wie ist das bei ihm?
Das ist da ganz anders, muss man sagen, weil das eben kein Hollywood-Star ist, der dann Film promotet, sondern das ist jemand, der eine Agenda hat und der aus ganz anderen Gründen diesen Status erreicht hat. Und auch die Leute um ihn herum sind nicht irgendwelche aufgeschreckten Press-Agents aus irgendwo, die sich für die Filmindustrie interessieren und auch ansonsten froh sind, dass man da irgendwie gelandet ist, sondern das sind Menschen, die in allererster Linie zumindest da in diesem, soweit ich das überblicken kann, ne, also mit den Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, das sind alles Leute, die jahrelang für ihn arbeiten, sind alles junge, engagierte Leute, die in erster Linie ein politisches, gesellschaftliches Interesse haben an dieser Arbeit und dann natürlich diesen extrem durchgetakteten Zeit- und Organisationsplan in der Lage sind durchzuziehen. Und super freundlich, super nett und eigentlich auch ein bisschen ein Abbild der Atmosphäre, die man sich wünscht von ihm, weil man sie so erwartet, weil man eine gewisse Erwartung hat. Und so ist es ja auch. Also es ist tatsächlich, zumindest für den Moment, ohne dass man jetzt irgendwas Privates weiß oder wissen könnte oder überhaupt, also geht mich ja auch nichts an, aber diese halböffentliche Position, die man dann so neben der Bühne mitbekommt, die ja nun auch nicht privat ist, aber eben nicht so öffentlich wie auf der Bühne, die ist genauso, wie man sich das vorstellt. Und das spiegelt sich auch im kompletten Umfeld wieder, weil ich finde schon, dass es Rückschlüsse zulässt. Gerade klar, wenn man als Hollywood-Star kommst du in eine Promomaschine und dann kommst du zu einem Filmset, dann gibt es Press-Agents, die werden von der Produktion dann dazugeholt. Das sind nicht deine Leute, mit denen du seit 20 Jahren arbeitest. Du hast ja nicht deine eigene Firma mit deinen eigenen Menschen, mit denen du dann die Welt bereist, sondern das ist eine
Struktur.
Zufällig zusammengebröselte Truppe aus 20, 30 Leuten, die dann mit dir auf Europa-Promotour sind. Und da hast du jetzt nicht jeden im Griff und weißt auch nicht, wie das funktioniert. Und da gibt es gewisse Standards, da wird jeder Hollywood-Star einfach so in die Bahn geschickt und dann musst du da mitmachen.
Da musst du ja auch kurz sagen, dass die meistens, um ihren Vertrag zu erfüllen, diese, ich sag jetzt mal, hohe Summe, die sie vielleicht für einen Film kriegen als Schauspieler, da ist noch dran geknüpft, das ist wie so ein bisschen Nachsitzen und Strafarbeit, dass sie natürlich den Film, der entstanden ist, promoten müssen. Da ja, müssen genau. sie um die Welt. Und deswegen ist es für die jetzt nicht, also Obama hat ja auch ein persönliches Anliegen, ob das die Stiftung ist, ob das, keine Ahnung, also Vermächtnis man, ist, was er irgendwie...
Exakt, das ist so die Legacy, die man, an der man dann ja auch weiterarbeitet und so, ne, die ja auch über die Präsidentschaft hinaus, zumindest wenn man die Verantwortung übernehmen will, macht er ja, dann prägt man natürlich die Welt weiterhin mit dem Netzwerk, mit der politischen Wirkmacht, die es immer noch gibt, mit dem letztendlich Charisma, mit der Prominenz, mit der Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu verteilen und so. All das, was natürlich einhergeht mit einem Leben, was nie nicht mehr, was nie wieder nicht politisch sein wird, wenn man das eben weiß. Und auch die Einnahmen, die dann da generiert werden und auch wenn man sagt, es gibt ja dann auch, wurde ja besprochen, ne, dann kannst du da Fotos machen und dann gibt es also auch Tickets, die dann noch ein bisschen mehr kosten und so weiter. Das ging also in diese Obama Foundation. Und das ist so ein Netzwerk aus vielen Menschen rund um die Welt, die ganz verschiedene Sachen tun, die, wenn man mal genauer hinschaut, irgendwie dafür sorgen, dass unsere Welt, so wie wir sie kennen, ein Stück in die richtige Richtung geht. So, das muss ja irgendwie auch weiterlaufen. Und,
der war doch am Abend vorher mit Angela Merkel und dem Herrn Professor Sauer war doch in der Pizzeria, in der Edelpizzeria irgendwo in Berlin.
Ja.
Und hat er erzählt, was sie. Ich würde alles dafür geben, da Nebentisch zu sitzen. Auch. Und so ganz.
Also es ist hundertprozentig witzig.
Ja, dass die machen, ich glaube auch Angela Merkel ist witzig.
Angela Merkel, und das habe ich jetzt von so vielen Leuten gehört, ich habe sie selber bedauerlicherweise noch nie kennengelernt, würde ich mir wirklich mal wünschen.
Ja. Sie kann wohl ultra lustig Emmanuel Macron, Sarkozy nachmachen.
Sarkozy, Berlusconi, auch Putin kann sie gut nachmachen.
Ja.
Und es ist tatsächlich, also hat ein Interesse am Imitieren, wahrscheinlich auch eher inhaltlicher Natur, weil die natürlich auch weiß, was die da so reden für einen Käse da so abseits der abseits der großen Bühne beim, was weiß ich, G20 oder wo die sich dann da treffen. Und das sind dann also die kleinen Tricks. Ne? Und wenn man sich aber auch überlegt, wie wichtig das ist, das ist natürlich auch ein Thema bei dem Interview, am Ende sind Menschen Menschen und auch auf dieser Ebene gibt es natürlich große regierungsdiplomatische Abläufe, die einer gewissen Standardisierung unterliegen und so. Ne? Also das passiert alles. Ne? Also wie man denkt, dass Regierungen miteinander Politik vereinbaren, so passiert es auch natürlich. Und auch Diplomatie ist eine stille Kunst, die gewissen Abläufen folgt und so. Aber es gibt natürlich zwei Menschen am Ende, die
Faktor
an einem Tisch sitzen.
Ja.
Und entweder, und dann gibt es noch mal was zu essen und dann gibt es auch mal ein Glas Wein.
Vor allem beide in Rente, ne? Die können
jetzt
richtig vom Leder ziehen.
Ja, aber jetzt damals, mittlerweile, aber damals vor allem, ne? Dass man also weiß, der Faktor, wie verstehe ich mich mit dir oder mit dieser Person, ist nicht unentscheidend.
Ja.
Man ist bereit, Kompromisse zu finden und da ist niemand vor gefeit. Natürlich muss man sich selber zurückhalten und muss sich immer wieder so aus der Distanz das Ganze betrachten und sagen, ist das jetzt im Interesse dessen, was wir erreichen wollen und so weiter. Aber natürlich macht es was mit den Beziehungen zweier Länder, wenn die jeweiligen Chefs der Länder sich persönlich gut verstehen. Und wenn die sich nicht gut verstehen, werden die natürlich nicht mehr auf den einen Kompromiss kommen, der vielleicht in Stunde 6 mit viel Engagement noch herausgefunden wird. So, das ist einfach was anderes.
Und hat er dir jetzt nichts erzählt, über wen die da gelästert haben am Abend vorher?
Haben sie mir nicht erzählt. Nee, aber bevor war auch, konnte man auch ein paar Bilder sehen in der Presse, vor dem Schweiz-Auftritt gab es einen kurzen Zwischenstopp in Barcelona und da ist Bruce Springsteen aufgetreten.
Oh, also, der Boss.
Der Boss, also der... Einer der guten Freunde von Barack Obama.
Hatten auch mal einen Podcast.
Hatten Renegades, genau, einen Podcast.
Das ist wie, als würdest du Schmitty auf sein Konzert besuchen.
Ja, genau. Und da hat er tatsächlich total Spaß gehabt. Steven Spielberg war auch noch mit.
Ach, krass.
Und die haben dann da zusammen da abgeraved. Und dann hat er mir erzählt, Michelle hat dann sogar noch, und das hat ihn dann doch überrascht, ein Tambourin-Solo gespielt. Ja, und hat also auf der Bühne das Tambourin gespielt. Na ja, sehr stolz.
Jetzt bist du da vor 10.000 Leuten neben Obama, sitzt du auf dieser Bühne. Ging es dir während dem Interview so, dass du sagst, also weil man kann ja halten von Obama, was man will. Also das wollen wir jetzt hier auch gar nicht bewerten, was da gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist, was man zu Recht kritisieren kann und was nicht.
Ja.
Sondern es ist jetzt einfach ohne Zweifel eine absolute Person der Zeitgeschichte, also ein wahrscheinlich der bekannteste der Mensch der Welt aktuell oder so, also gibt's kaum welche.
Meist fotografierte Person in der Menschheitsgeschichte.
Ja. Und denkt
als
man dann,
First Digital President.
Kommt es dir so vor wie bei Madame Tussaud? Also, dass man da neben sitzt und denkt, das ist, also ich sehe den und der, ach, ich habe mir anders vorgestellt, der redet jetzt. Der fragt mich gerade was.
Ja, exakt so was. Also, das interessant, dass du das sagst, weil natürlich, wenn man da eine Stunde sitzt, ist das ein bisschen wie Autobahnfahren. Dieser Moment, wenn man so auf die Straße guckt und dann zwischendurch dann so kurz so aufwacht und denkt, oh, jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwas gedacht, aber währenddessen bin ich ja Auto gefahren.
Ja.
Wie habe ich das denn gemacht?
Ja, ja.
Ne? Kennt ihr das?
Ja, ja, absolut.
Ja. Und so ging es mir da auch, dass ich dann so auf einmal habe ich so festgestellt, der erzählt was und ich habe auch zugehört und dachte, oh, so interessant, interessant. Und irgendwann habe ich natürlich, irgendwie bin ich verfallen also, und habe dann so angestarrt. Und dann habe ich so Details gesehen, habe gesagt, ah, hier hat ja so ein Muttermal, das ist mir nie aufgefallen. So, ne, so Kleinkram.
Hast du dir vorgestellt, du bist noch in der Ausbildung zum Friseur und du schneidest ihm gerade die Haare?
Ja,
oder hast du dich so weggeträumt?
Nee, so schlimm war es nicht. Also ich war schon, ich sag mal, anwesend. Aber es gab so kleine Momente, so kleine Schrecksekunden, wo man denkt, ha, so jetzt, also Aufmerksamkeit, jetzt pass auf, jetzt muss man gleich so. Es gab da mal so einen Satz, den ich dann vielleicht nicht mitbekommen habe, weil ich dann zu sehr mit der Verarbeitung der Situation zu tun hatte.
Ja.
Also man hat so richtig gemerkt, wenn so ein Computer kurz hängt, weil der so Processing gerade machen muss. So war das, ne? Dass man einfach sagt, der Computer muss kurz rechnen. So früher gab es das immer bei den alten Computern, dass man so kurz warten musste, wenn man zu viel gleichzeitig auf hatte, dann wurde der langsam.
Ja.
Ne? Und so war das. Ich hatte also im Kopf zu viele Fenster gleichzeitig auf und ich musste erstmal so ein paar wegklicken, damit ich wieder klarkomme.
Aber weißt du was, während du den Präsidenten interviewt hast, habe ich mich am gleichen Abend noch kurz wie der Präsident fühlen dürfen, denn das war ja dann vorbei und dann bin ich rasch aus der Halle raus und wollte noch mit Joko was Kleines essen. Und Joko und ich haben uns verabredet in Mitte und ich glaube Obama, ist meine Vermutung, hat im Adlon geschlafen.
Ja,
hat er. Und ich war wirklich als einer der Ersten aus der Halle raus, saß im Auto, ich hatte einen guten Parkplatz, bin rausgefahren und in meinem Rückspiegel war die komplette Kolonne mit Obama.
Genau.
Die gesamte Truppe. Und ich bin überzeugt, weil wir hatten jetzt ungefähr 80% des Weges war gleich, aber ich fuhr vorne weg. Und es ist kein Witz, im Hintergrund die gesamte Truppe, es hat nur geblinkt im Rückspiegel, ne? Aber es ist ja nicht verboten, da zu fahren, ne?
Hey.
Und ich bin überzeugt, die haben alle Ampeln auf grün gestellt.
Ja.
Und ich habe für den Weg original 4 Minuten gebraucht, nach Mitte, für einen Weg, für den man sonst 25 braucht, auch zu der Uhrzeit. Weil ich glaube, die haben alles auf grün gestellt und ich habe so gefeixt, ich habe die Fenster runtergemacht, der Wind hinter mir, Obama, und da bin ich da durch Berlin gedonnert und dachte so, das ist geil, ne? Weil alle haben gestanden, die müssen die Ampeln umgestellt haben. Das kann ich mir nicht anders erklären, weil es war eine grüne Welle wirklich von Friedrichshain mit der Mercedes-Welt bis nach Mitte. Das war wirklich herrlich.
Ja.
Da muss ich auch nochmal fühlen wie der Präsident.
Das würde mich auch interessieren. Ist das, dass die Ampeln umstellen
schon? Also das kann kein Zufall sein.
Ich kann ja nicht am Alex da vorm Einkaufszentrum.
Nein. Also es war wirklich über so die Hauptachsen, schwuppdiwupp, ne? Alles grün.
Ja, das ist halt so der Moment in einem Film, wo du siehst, diese ganze Kolonne fährt los, coole Musik und so weiter und dann rote Ampel und du siehst eine Oma mit dem Rollator und alles stehen. Ne? So. Und dann hört kurz die Musik auf und danach wieder geht's weiter.
Da haben wir ein Opening.
Ja, das könnte man, also eine präsidiale Kolonne wäre ein gutes Opening.
Wäre witzig, ja.
Also das wäre doch gut, weil auch der Gast, um den es sich hier handelt, dem könnte man das, also ein präsidiales Opening, da brauchst du halt so ein paar so abgedunkelte Ford-Autos, ne? Diese großen GMC-Dinger, dann natürlich ein bisschen Polizei vorneweg, ein paar Motorradpolizisten. Das ist doch ein sehr gutes Opening.
Ja, wir brauchen es nur morgen.
Ja,
wo kriege ich denn jetzt so eine Kolonne her?
Kannst du nicht Obama machen? Genau.
Obama aber nimm's dir mal leid, die jungen Leute.
Frag doch halt mal nach, meine Güte, jetzt sitzt doch hier nicht rum, jetzt geh los und organisier das. Ja. Also hier vom hier Scheiße reden wird das wohl nicht fertig. Ne? So, aber was ich mir auch noch überlegt habe, an dem Tag war ja, Obama war ja mittags noch bei Scholz.
Ja, stimmt.
Ne, hat den da besucht und hatte so ein Business Lunch mit ihm. Ne? Also abends vorher herrlich beim Italiener mit Angela Merkel und dann aber Business Lunch mit dem Kanzler. Der muss ja auch noch arbeiten, der kann ja nicht dann auspennen bis in die Puppen, so
das
wie Angela Merkel.
Das ist ohne Weißwein, ne? Business
Lunch. Das weiß ich eben nicht, weil also. Ich habe ein Foto gesehen, da stand im Hintergrund so eine Art Sektglas.
Ach.
Und da, oder Weinglas oder so. Das war ein Foto. Ich weiß nicht, wer es getrunken hat, kann ich ja nicht. Ich habe es auch nur in der Zeitung gesehen.
Prosecco vielleicht?
Ja. Ein Sekt vielleicht.
Ein Sekt vielleicht.
Und dann habe ich mir so überlegt, man kennt das doch, da war schönes Wetter an dem Tag, da waren so 17, ja. 18 Grad.
Oder mag man gerne.
Ne? Und dann ist man da und hat ja jetzt auch nichts zu tun. Ich überlege mir das jetzt nur so. Ne? Hat man da nichts zu tun, denkt sich, ja, dann soll hier Scholz, dann ne? Er ist dann ja auch in der Pflicht, das Gespräch in Gang zu halten.
Genau.
Wenn man jetzt amerikanischer ehemaliger Präsident ist, ach, so ein Superstar wie Obama, da kommt man da hin und dann lässt man den natürlich reden.
Ja.
Dann sagt man, well, ja. Olaf, nice to see the new building, I love it, very good.
Ja.
So. Und dann steht man da und er ist die ganze Zeit im Stress, jetzt der Gastgeber zu sein.
Ja, Olaf muss da mal einen Smalltalk rauszaubern.
Dann hat er Schnittchen da vorbereitet und ne, was man so mittags zum Business Lounge, dann sagt er, komm, wir gehen nochmal auf die Terrasse. Ja, da drüben ist der Reichstag. Ah, ja, I know, Reichstag.
Ja.
So, und dann redet man so, Quatsch, ne? Dann macht irgendeiner Fotos und dann ist gut. Und dann kommt der Moment, wo man da so das Glas Weißwein stehen sieht und sich denkt, ach komm, mit 18 Grad, nichts zu tun. Heute Abend ein bisschen Blabla mit so einem Fernseh-Heini da. Ja, jetzt nehmen wir mal ein Glas Wein. Ne?
Ja.
So, dann trinkt man so, dann schmeckt das erste gut. Trinkt man sich, dann kommt jemand ne, mit so einer Serviette über dem Arm ne, und sagt, wollen Sie noch einen Schluck? Ah ja, komm. Ne? Man hat auch immer, wenn die
nachschenken. Ist ja auch kostenlos.
Nee, vor allen Dingen ist das kostenlos. Und wenn die nachschenken, hat man nie das Gefühl, man trinkt noch ein zweites Glas.
Man hat es nicht bestellt.
Man trinkt gar nicht das zweite Glas. Ja. Man trinkt ja immer noch, man hat ja noch dasselbe Glas in der Hand.
Meinst du, Obama?
Ist ja praktisch noch das erste Glas. Das wird nur nachgefüllt.
Meinst du, Obama sagt so, lass mal die Luft raus hier?
Ja. Let the air out of the glass.
Ja. Und dann gibt es noch ein zweites und dann ist man, dann redet man noch kurz und dann heißt es, so, jetzt müssen wir auch gleich los. Einen noch. Und dann noch einen kleinen, so einen halben. Ne? Trinkt man noch. Dann hat man so 2,5 Glas Wein getrunken, in meiner Vorstellung.
Ja.
Und dann ist man so witzig. Ne? So,
ja,
so Daydrinking, 14 Uhr. Und dann passiert das, was wir hier schon oft besprochen haben. Dann hat man noch so ein paar andere Termine, dann muss man sich nochmal umziehen, dann muss man vielleicht nochmal ins Hotel, dann will man auch nochmal Zähne putzen.
Dann
ne,
kickt weil das jetzt, Leben rein.
Ja, dann kickt das Leben rein und einmal merkt man, ach scheiße, es ist ja jetzt 14 Uhr, ne? Das ist doch noch ein ganz schön langer Tag jetzt.
Ja, und so ein Dudel jetzt. Ne?
Und dann wird man so ein bisschen, so gegen 17:30 wird man so ein bisschen grumpy.
Ja.
Und dann,
weil man sich nicht am Strand ausschlafen kann.
Genau.
Im Alltag.
Ich meine, der kann ja jetzt nicht hier ins Jam hier oder so. Ja. Ja, an der Mauer dahinter, da dieser Beach Club da.
Ja.
Und kann da erstmal sagen, komm, lass mich jetzt mal unter den Sonnenschirm.
Erstmal einen durchziehen.
Ja. Sondern du musst dann, und das ist dann ein Charaktertest, was du dann für einer bist, ob du dich dann nochmal auf Spur kriegst. Also auch launenmäßig.
Ja.
Ne, ob dir das dann wirklich noch richtig, so wirklich richtig Spaß macht. Klar kriegst du dich zusammengerissen und keiner merkt es und so, aber wie fühlst du dich drin? Kommst du nochmal wieder auf Zündung? Das finde ich dann nicht uninteressant. Gerade wenn ein Abend vorher, ja, jetzt auch schon.
Ja, ja.
Wir wissen ganz genau, wenn einer von uns sagt, ich war gestern essen, ne?
Ja, ja,
dann weiß man,
Schädel.
Was man da gegessen hat, ne?
Nebenbei. Ich denke mir auch,
nebenbei wurde auch mal was gegessen.
Du hast so ein bisschen was im Kopf, ne? Und das vierte Sektglas, das wirkt. Und dann hast du aber den Olaf Scholz vor dir, ne? Ich will jetzt, also, ich weiß es nicht.
Das ist doch
alles.
Das ist
Upper und Downer in einem.
Ja, ja.
Ne, du hast den Upper im Glas und den Downer gegenüber.
Du meinst, der hält dich wieder so
im
Leben.
Cooler, ja.
Also,
ja.
Und er weiß
William H. Macy in Las Vegas.
Er weiß genau, wenn er jetzt noch 2 Sekt trinkt, dann schreit er ihn an, er soll sein Maul halten.
Nein, nein. Also das.
Naja, aber man kann ja wohl sagen, also Business Lunch von Olaf Scholz ist wahrscheinlich jetzt nicht so turbo-witzig.
Weiß man nicht.
Gehe ich von aus.
Also ich kenne Olaf Scholz ein bisschen und ich finde den sehr nett.
Ja, das mag alles sein. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt um den Entertainment-Faktor geht und um Lachen, da wären wir mit Martin Schulz definitiv besser gefahren.
Mhm.
Ne? Weil der ist wirklich, also über den kann ich mich richtig amüsieren, der hat so einen ganz tollen Humor, finde ich. Ich finde den richtig witzig.
Ja, so und auf Gerhard Schröder, da können wir jetzt übrigens auch mal einen Deckel drauf machen langsam, ne?
Also metaphorisch, oder?
Ja, hat also eine herrliche Party gefeiert da in der russischen Botschaft jetzt.
Ach echt?
Zum 9. Mai? Ja, ja, die haben geladen. Da gab es wohl umsonst Sekt und da ist er hin.
Weiß ich dein Ernst?
Ja, doch, doch. Ja, hat er so ein paar so AfD-Leute so zur Seite geschoben, gesagt, hallo, wo ist das Buffet?
Interessant, weil ich habe noch gehört, aus gut unterrichteten Quellen, es soll eine Doku geben, wo sich Gerd Schröder sagt, das war ein Fehler mit dem Putin, die ganze Nummer.
Ja, aber
das tut mir schrecklich
aber
leid.
Wenn es umsonst da Krimsekt gibt.
Und da dachte ich, Mensch, also der Schröder, der ist vielleicht wieder auf dem Pfad der Tugend zurück und es ist ein sehr, sehr großer Fehler. Aber
ist ja mal rechts rangefahren am Pfad der
Tugend.
Wenn man
sich reflektiert und da in den Austausch geht, könnte man ja drüber nachdenken, wie man
es
auf ihn blickt.
Es ist eine diplomatische Unanständigkeit, ist da nicht hinzugehen. Die haben gesagt, Gerd, willst du kommen? Ja. Wir haben hier noch ein paar Plätze frei. Kannst du dich da hinsetzen? Da sind da herrliche Leute, mit denen kannst du da quatschen. Der Tino Chrupalla oder wie der heißt, der kommt auch. Kannst du mit dem reden? Habe ich gesagt, ja sicher, komm, ich komm. Wir gehen los.
Ja.
Danke, Micky Beisenherz, für diesen kleinen Einsatz hier.
So, da hast du ja noch Ed Sheeran getroffen, ne?
Oh, das muss man sagen. Es gab einen, also du hast Ed Sheeran getroffen, aber hast auch viele Leute wütend gemacht.
Sehr wütend, ne?
Wieso?
Ja, du bist offenbar...
Nee, wütend habe ich die gemacht, als wir die Krönung kommentiert haben. Da haben wir die Leute wütend gemacht.
Das haben wir gar nicht gesehen, weil wir da geprobt haben.
Im Studio.
Ja. Ich habe nur gehört, dass die... Also ihr wart ja als Strafe für Joko und Klaas gegen ProSieben, deshalb hattet ihr die Show verloren und als Strafe durftet ihr, egal wie, auf Sat.1 eine Stunde lang die Krönung live moderieren. Und da hattet ihr euch in festliches Ornat, habt ihr euch gesteckt.
Also da waren also viele Leute, also es gab wohl einige auch vor dem Bildschirm, die waren ganz überrascht, dass wir jetzt gar nicht so eine riesengroßen Monarchie-Fans sind.
Ah.
Ja.
Das war, fanden die wohl die Krönung.
Ja. Das ist so, ja. Und
das wurde euch gespiegelt.
Das wurde uns gespiegelt hier und da. Also es gab auch durchaus die Stimmen, die gesagt haben, schön, dass mal einer sagt.
Ja.
Aber es gab eben auch welche, die gesagt haben, also so einen tollen Tag da, ne? Denn dann, also weiß ich nicht, da haben wir dann, das sind manchmal flapsige Formulierungen, wenn man sagt, als der Charles dann da in der Kutsche sitzt, jetzt im Nachhinein wissen wir, der musste auf Kate und William warten, weil die ja mit der Kutsche vorfahren sollten. Da war nicht klar, was ist denn nun, warum steht er denn da so ewig auf dem Parkplatz noch? Und Joko sagt, das kennt er halt hundertprozentig, bevor man in den Urlaub fährt, ne? Alle sitzen schon drin und heißen, ich muss nochmal aufs Klo, ich muss nochmal hier. Ne, man hat ja alles schon gemacht, ne, dann fangen die Leute, dann ist man noch nicht mal losgefahren, dann macht der Erste schon die Tupperdose auf. Ne. Ja. Hat man, wer hat hier die Beefy aufgerissen? Ne, das stinkt in der ganzen Kutsche, das ist alles scheiße. So. Und dann auch gesagt, was hat er denn da um? Ne? Das sind manchmal Formulierungen, die sind einem in dem Moment nicht so bewusst, aber die verletzen die Leute. Das war, wenn man sagt, was zum Beispiel jetzt, was hat er denn da für eine Babydecke sich da umgehängt? Das sah aus wie so eine Babydecke, aber es war wohl von König George, dem
Gucci.
Was weiß ich da, irgendeinem vierten, fünften.
Ja. Und das verletzt die
ganz
Leute.
Besonderen,
also, das ist ja keine Religion. Also so, wie kann man denn da verletzt sein, wenn du irgendwie die Babydecke von...
Dieser besondere Moment. Ich finde es ja wirklich schade, dass seine Mutter das nicht mehr miterlebt hat.
Traurig.
Es war so knapp.
So, du hast Ed Sheeran getroffen für einen Einspieler von Late Night Berlin.
Ja, es war eher so schon wie
eine Fortsetzung von einem Einspieler.
Nein, das erzählst du falsch. Klaas hat sich privat mit seinem besten Freund Ed Sheeran getroffen und das haben wir natürlich dokumentarisch einfach festgehalten, dass
so
man da so
genau
erlebt. Aber jetzt kommt es zum großen Affront.
Ed möchte halt immer gerne, das hat er ja auch da gesagt, was der halt gut findet, ist, wenn der mal so rauskommt aus seinem, der mag das mit mir normale Sachen zu machen und dann gucke ich immer, dass ich mit dem normale Sachen mache. Dann kommt er mal vorbei, dann gehen wir mal zu McDonald's. Oder wir setzen uns an eine Bushaltestelle und machen so Spuckesee.
Aber
oder wir gehen
du
mal ins Freibad, hier ins Prinzenbad und kloppen uns mit Leute.
Aber du bist ja vor allem im Auto durch Berlin gefahren, hattest ein Megafon und hast die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass du jetzt im Auto mit Weltstar Ed Sheeran sitzt.
Ja, dass die
das ihn schon mal, mit dem angegeben.
Das ist jetzt nicht normal.
Nein, ich habe denen gesagt, dass die ihn mal in Ruhe lassen, dass die ihn mal eine Stunde mal gönnen, wo er einfach nur mal Mensch ist. Und diese Leute, man glaubt ja nicht, diese unverschämten Leute, gerade die Deutschen, die dem da wirklich die Seele aus dem Körper starren. Und denen habe ich dann einfach mal klar die Meinung gesagt. Weil er kann das ja nicht machen. Er ist ja Ed Sheeran. Er muss ja immer beliebt sein und sympathisch sein. Das heißt, er kann ja nicht hingehen und sagen, guck doch einmal woanders hin. Klar, singe ich hier herrliche Lieder und so weiter. Aber jetzt, heute Abend ist ein Konzert, da kauft ihr doch ein Ticket. Jetzt darf ich hier doch mal rumlaufen und mir das Brandenburger Scheißtor angucken. So, ohne dass ich hier belästigt werde. Und das habe ich den Leuten mal für ihn stellvertretend mal gesagt.
Du wolltest mit ihm angeben.
Ja, ich hatte schon den Eindruck, du hast eher die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt. Also von Leuten, die Aufmerksamkeit für ihn jetzt noch gar nicht hatten.
Naja, ihr dreht euch das
du
so
wolltest
hin,
sicher
das
gehen, dass man das sieht, dass du mit ihm da rumfährst.
Ja, das höre ich mir
und
jetzt
an. Und abends setze ich
wieder die Schweinenase auf für euch. Ne?
Weißt du, wer das gesehen hat, dass du mit deinem besten Freund Ed Sheeran da rumfährst?
Wer hat das gesehen?
Das hat jemand tief verletzt.
dein bester Freund Toni Kroos.
Ach, das habe ich mitbekommen, ich habe es noch nie angehört.
Weil du bist mit Toni Kroos auch schon mal durch Berlin gefahren und hast gesagt, das ist dein bester Freund.
Ja, habe ich mal gesagt. Ja.
Und jetzt hat er sich wie folgt geäußert.
Zu Kurt Krömer hat er auch schon gesagt, das ist sein bester Freund vor 2 Monaten.
Zu mir auch. Nee, das hast du noch nie gesagt zu mir.
Nee, habe ich wirklich noch nie gesagt. Ich höre mir ja viel an, aber da bin ich gerade aufgeschreckt. Das habe ich nicht gesagt.
Und vor allen Dingen der Toni Kroos, der hat mit Real Madrid gegen Manchester City gespielt. Diese Woche.
Ja.
Ein Jahrhundertspiel.
Gelbe Karte.
1-1. Aber der konnte sich ja gar nicht konzentrieren. Wir müssen mal reinhören. Der gerechte Zorn von Toni Kroos.
In ihrem Podcast einfach mal luppen. Toni und Felix Kroos, kam das zur Sprache.
Kann sich aber auch aufregen, ne?
Bist du vielleicht ein bisschen enttäuscht und ein bisschen sauer auf deinen Freund Klaas Häufer Umlauf?
Ja, habe ich auch kommentiert.
Ja?
Auf dem Instagram-Kanal, wie das sein kann, dass man so schnell seinen besten Freund tauscht. Auch wenn der Geschmack nicht schlecht ist, das ist klar. Die Leute sehen mich nicht, aber die Enttäuschung steht mir ins Gesicht geschrieben. Ich weiß ja gar nicht, wie viele beste Freunde er sich seitdem gesucht hat, aber ich bin es anscheinend nicht mehr.
Willst du da irgendwie noch eine Botschaft an ihn senden oder?
Also der erste Schritt muss von ihm kommen jetzt wieder. Ja, ich muss mir Gedanken machen, ist ja klar. Ich werde vor allem auch erstmal Ed warnen, dass er sich jetzt nicht darauf einstellen braucht, dass er jetzt lange Klaas bester Freund ist. So geht man mit seinen Freunden nicht um.
Der Mann hat noch ein Rückspiel vor sich, ne? Gegen
Manchester City. Man kann sich diese Folge von Einfach mal lupen, muss man sich anhören, sowieso einer der besten Sportpodcasts, die es gibt, weil so intime Einblicke in den Fußball bekommt man sonst nirgends. Und er hat das noch länger gesagt. Er hat gesagt, er war so sauer auf dich, Klaas, dass er die gelbe Karte bekommen hat. Der ist mit so einer Wut im Bauch ins Bernabeu gegangen, dass der einmal richtig gesagt hat, nee, ich von Gott und allen verlassen, sogar sein bester Freund kehrt ihm den Rücken. Da hat er diese Wut direkt in den Stollen da in irgendwelche Gegner reingepiekt.
Weiß Ed Sheeran, dass jetzt Obama dein bester Freund ist?
Oh, Leute, ey. Also.
Also du hast Toni gehört.
Ja.
Der Toni muss nächste Woche, glaube ich, wieder ran gegen City. Die haben jetzt 1-1 das Rückspiel. Die müssen gewinnen in Manchester. Mhm. Und wenn der da so eine Wut, dass du musst die Wogen vorher glätten, Klaas.
Mhm.
Mach dem doch jetzt mal eine Sprachnachricht.
Ja.
Schick ihm mal einen Schampen.
Ich schicke ihm mal jetzt eine Sprachnachricht.
Dass du irgendwie, das musst du aus der Welt schaffen.
Warte mal eben.
Das geht so. Sowas muss man selber ansprechen.
Ruf ihn mal an.
Der hat doch jetzt Training, der kann jetzt nicht. Ich schicke ihm eine Sprachnachricht.
Der war richtig traurig.
Hallo Toni, hier ist Klaas. Wir sind jetzt hier bei Baywatch Berlin. Ich habe hier gerade gehört, was du gesagt hast in deinem Podcast. Und mir tut das leid. Ich dachte, das wäre für dich praktisch nur so eine Art Sympathieoffensive im deutschen Fernsehen und dass du das also alles gar nicht ernst meinst.
Er ist nicht schuld, Klaas. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt bleib da mal bei.
Ja.
Entschuldige dich jetzt hier mal sauber. Nicht erstmal eher.
Und deswegen dachte ich, dass dir das also gar nicht, vielleicht nicht so wichtig wäre und deswegen habe ich einen Fehler gemacht. So.
Er kam extra mit dem Flugzeug aus Madrid, um dich zu sehen.
Ja. Wird er jetzt auch nicht.
Jetzt entschuldige dich richtig.
Da jetzt auch nicht dran zugrunde gehen, weil er mal mit dem Flugzeug.
Entschuldige ich jetzt richtig.
Ja. Also ich möchte mich entschuldigen dafür und ich hoffe, dass wir weiterhin Freunde sind, also auch beste Freunde.
Ja.
Und Ed Sheeran kann ja kein Deutsch, also weiß ja nicht, was ich jetzt hier rede. Und Kurt Krömer ist mir scheißegal.
Sag, dass du Ed Sheeran hasst.
Ich hasse Ed Sheeran.
Und Obama ist auch scheiße.
Ja, und Obama, der ist auch wieder in Amerika. So, also ich hoffe, du bist noch mein bester Freund. Und vielleicht komme ich dich mal besuchen, vielleicht nächstes Jahr in Madrid. Nee, was haben wir denn für einen Monat?
Mai. Wir haben jetzt Mai.
Ah nee, dann komme ich noch dieses Jahr. Vielleicht komme ich dich mal besuchen in Madrid. Und dann können wir vielleicht nochmal so einen herrlichen Tag miteinander verbringen. Weil so eine Freundschaft, Toni, da muss ich auch mal sagen, lebt auch davon, dass man sich alle paar Jahre auch mal sieht.
Ne? Jetzt musst du noch Empathie bekunden, weil er hat das wichtige Spiel doch gegen City.
Ach so.
Er muss den De Bruyne im Blick haben.
Du sollst den De Bruyne im Blick haben.
Ja, dass er nicht knipsen tut.
Genau, und du sollst den Haaland ausschalten.
Ja.
Und ist Ancelotti euer Trainer oder von
dem
anderen?
Ja, Mann, klar.
Ja, okay. So, genau. Also mach, was der sagt. Wenn der sagt, knipst eine Bude, dann machst du das und aufpassen, ne? Du hast hier eine gelbe Karte eingefangen, weil du dich so aufgeregt hast. Reiß dich am Zippel, murmel die Kugel ins linke obere Eck oder wo du willst, aber Hauptsache in den Kasten. Mach a Kastal, wie wir gesagt haben. Und mach das ordentlich und dann, wenn du Champions League gewonnen hast, bin ich auch wieder dein Freund. Also, tschüss, ne? So.
Boah, es ist eine, muss man ja sagen.
Ich habe den irgendwann mal, tatsächlich, bei Toni habe ich mal ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe, aber da wollte er irgendwas von mir und dann habe ich ihn zurückgerufen, dann war er nicht erreichbar. Dann denke ich, du willst doch was von mir, was ist denn los? Ne? Ja. Warum bist du jetzt nicht erreichbar? Und am nächsten Tag hat er aber zurückgerufen und hat gesagt, ja, er konnte nicht, hat Fußball gespielt und so. Und ich gesagt, ja, ist ja in Ordnung und hab da wenigstens gewonnen. Ja, ja, 2-1 und so. Und dann Tage später habe ich rausgekriegt, dass er da die Champions League gewonnen hat.
Ja, zum 5. Mal.
Ja, hat er nicht erzählt.
Ja, und jetzt muss man eine ganz tolle Champions League Saison. Das war ein super Spiel, Real gegen City. Dann parallel gestern AC Mailand gegen Inter Mailand im Stadtderby, Inter 2-0 gewonnen. Das heißt, es sieht jetzt danach aus, als ob Real bestenfalls gegen Inter im Finale steht. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel.
Oh. Ja, und was macht deine Hertha?
Ja, du, Schmitti, meine Hertha. Meine Hertha. Also,
In der zweiten Liga haben die da den VIP-Bereich, so wo es deine Schnittchen gibt und so, den also, Sekt und so. Ist der ein kleiner da in der zweiten Liga?
Muss auch mal in die russische Botschaft noch was umsonst zu kriegen, ne?
Da habe ich auch schon mal zart nachgefragt, das kam jetzt nicht so gut an, dass ich schon mal so Pläne haben wollte vom VIP-Bereich in der zweiten Liga. Wo wird das Budget praktisch gecuttet? Also wird das kleiner, eine Rolltreppe weniger.
Hast du gesagt, 10 Meter Buffet eingespart. Spart an den Spielern. Aber lasst mir meine.
Ich habe gesagt, Leute, jetzt passt mal auf. Setzt euch mal hin, habe ich gesagt. Freunde, den Luke Bacchio, den müsst ihr verkaufen. Es kann nicht sein, dass wir auf Schnittchen verzichten müssen.
Ja.
Und da rede ich auch für alle Fans, gerade in der Ostkurve. Jetzt wahrscheinlich zündet jetzt gerade parallel jemand mein Haus an. Nein, also es steht um die Hertha nicht gut, aber die Hertha hat jetzt einen wichtigen Sieg eingefahren. Und liebe Jungs von der Hertha, ich glaub an euch, ihr packtet noch und wir nur bleiben noch 6 Punkte
Rückstand, ne?
Wir bleiben in der ersten Liga.
So bitter, weil ihr jetzt wieder so ein bisschen Hoffnung habt.
Ich glaube an euch.
Ach je.
Ich glaube
an nächstes Jahr, der FCK im Olympiastadion. Ja. Da gehen wir schön hin. Da gehen wir mal
Da muss Klaas aber auch mit.
Warum muss er denn mit?
Nee, da will ich nicht. Da verderbe ich euch bloß den Spaß. Lass mich doch in Ruhe. Also wirklich, wir können doch irgendwas anderes zusammen machen, aber ich muss da nicht mit.
Aber Klaas, jetzt sei mal, du neuerdings immer wieder verzapfst du dich auch in Fußball rein, weil ich merke, dass deine Expertise wächst. Ja. Aus irgendwelchen Gründen zapfst du da auch ab und zu mal rein und du hast da auch mal schon jetzt was über die Champions League gesagt.
Ich kenne Leute, die anderen Fußball gucken wollen.
Tja.
Und dann muss ich manchmal mitgucken.
So ist das. Du wirst dann noch zum Experte, Passivexperte.
Ja, ja, ich weiß. Ja. Aber es ist für mich, also manchmal ist es spannend, oft ist es aber auch eine Qual. Also wenn man dann da, wie heißt diese spanische Liga?
La Liga,
ja. Wenn man das dann gucken muss, wenn dann, ich habe schon wieder vergessen, wie die alle heißen da.
Also, ja.
Ja, wenn die dann da gegeneinander spielen, dann denke ich auch manchmal, ja, okay. Ist mir jetzt auch egal, wer da gewinnt. Ne? Na, Schmitti noch wach?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob Toni Kroos sich eine Schweinsnase anschminken lassen kann, bevor dem Spiel am.
Ja, hat er ja ganz oft schon, ne? Aber muss er auch mal absetzen zwischendurch.
So, was habe ich denn jetzt vor?
Ah, hast du ja, sag mal, noch wach? Habt ihr das Buch mal gelesen?
Jo. Ich bin in der Hälfte.
Ja.
Also, drei Viertel.
Ja, ich finde es ziemlich gut.
Ja, ab der Hälfte haben wir Schwierigkeiten. Aber das kann man jetzt auch nicht mehr besprechen. Das ist nämlich jetzt schon 10 Uhr.
Ja, ja. Na, ich wollte nur sagen, hat mir gut gefallen. Falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, tut's doch mal. Also könnt ihr euch selber mal ein Urteil bilden. Wird ja viel drüber gesprochen. Das neue stuckertbare Buch. Könnt ihr mal lesen. Ne, was ist los?
Ja, ich brauche ein Opening.
Nee, weißt du, was wir mal brauchen? Was ich jetzt noch gelernt habe, das muss ich noch kurz erzählen. Ich habe den Podcast gehört von Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
Oh, ich habe den noch nicht gehört.
Der ist richtig gut.
Echt?
Der ist richtig gut, weil die natürlich genau das machen, was man hören will. Die erzählen halt aus 1000 Jahren
Fernsehdaten. Oh, das will ich auch hören.
Es ist richtig gut. Mike Krüger ist total, also der schafft es. Mike Krüger ist erstmal selber Mike Krüger und erzählt gute Geschichten von früher.
Ach, den mag ich.
Ne, ich mag den nämlich auch. Was der aber auch noch schafft, der betreut auch noch gleichzeitig im Podcast noch Thomas Gottschalk. weil Mike Krüger übernimmt immer so ein bisschen das, was, also das hat mit dem Alter nichts, so meine ich das gar nicht, sondern einfach von seiner Moderatoren-Entertainer-Persönlichkeit ist Gottschalk ja jemand, dem ist das jetzt egal, ob die nächste Rubrik kommt oder so.
Ja.
Ne, aber Mike weiß, jetzt muss eine Rubrik kommen, die haben uns vorher ausgedacht und er übernimmt das so ein bisschen und deswegen hat das eine super Struktur. Und man kann sich das gut anhören, weil Mike Krüger einfach Verantwortung übernimmt für diesen Podcast. Und dann erzählen die, wie das früher war, als er mit Mein Gott Walter auf der 1 war, als er auf einmal große Hallen gespielt hat.
Oh, das will ich hören.
Es ist alles total gut. Und
das ist ja praktisch gemischtes Hack Senior.
Ja, exakt. Genau das ist. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall mal, ich glaube, der heißt doch auch Zwei Nasen tanken super oder der Supernasen-Podcast oder irgendwie so. Ne? Na, findet ihr ja. Also den kann man sich mal anhören. Und dann erzählt er nämlich, dass es etwas gibt, einen Job, gab es früher beim Radio und das war so ein fester Job, beim Bayerischen Rundfunk in dem Fall, ja, wo Gottschalk war, und das war ein Sprachpfleger. Kein Tierpfleger oder so oder Altenpfleger, sondern ein Sprachpfleger, der dafür gesorgt hat, dass die Sprache gepflegt wurde, die auf dem Sender lief. Also dass jemand, der wahrscheinlich so Sprechübungen gemacht hat mit den Leuten, dann aber auch sagt, nee, Moment, halt, stopp, das spricht man so und so aus, ne? Weil man kann ja nicht in die Datenbank jetzt gehen oder ins Internet und sagen, wie spricht man das aus. Das gab es ja in dem dem Ausmaß.
Das heißt nicht mein Lieber, das heißt mein Lieber.
So.
Ne? Das hat der Gottschalk daher gelernt wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ne? Ja. Und gab es einen Sprachpfleger. Ja, also können wir, das wollte ich nicht mal sagen, können wir alle von Glück reden, dass sowas noch gibt.
Das ist Konstantin und Pfeife sind unsere Sprachpfleger.
Ja, richtig.
Die passen auf wie spitz.
Ja, vor allem die zwei.
Ja.
So.
Ja,
das war's jetzt. Also,
ab in den Urlaub, ach nee, ist noch nicht, aber jetzt will ich ja auch mal raus.
Ja, soll ich dir noch eine Polizeieskorte besorgen?
Das wäre gut.
Das wäre cool.
Ja. Ja. Noch ein Hubschrauber.
So. Ja, du musst jetzt einfach, schlägst du einfach Jakob jetzt zwei Zähne aus, dann kommt die erste Eskorte innerhalb von 5 Minuten.
Da kommt gar nichts, ne?
Was?
Da kommt nicht mal Jonathan, also da kommt niemand.
Frechheit.
So.
So.
Außer Applaus. So.
Fällt jetzt hier der Hammer.
Der Hammer fällt, alles Gute, alles Liebe, danke, Ende.
Ciao.
Ja, hallo Klaas. Ich werde das jetzt mal als ersten Schritt. Das finde ich toll. Das finde ich gut. Das macht eigentlich einen Freund ja auch aus. Du hast einen Fehler gemacht. Das hast du eingesehen. Und Jakob hat recht. Ich habe das im Hintergrund gehört. Ich habe mich damals extra ins Flugzeug gesetzt aus Madrid, um dich zu besuchen und um den Film zu promoten. Aber ich bin ja kein nachtragender Mensch, Klaas. Und nehme diese Entschuldigung an. Das kostet mich jetzt auch überhaupt keine Überwindung. Damit ist das Thema für mich erledigt. Wenn du natürlich das auch dem Ed auch nochmal sagst, so, ja, dass das so nicht gemeint war. Dass er maximal dein zweitbester Freund ist. Und trotzdem war das ganz lustig, was du da mit ihm gemacht hast. Also, viele Grüße an dich und natürlich deine Baywatch-Freunde, Jakob und Schmitty. Und alles Gute. In diesem Sinne, viele Grüße aus Madrid, wo ich dich natürlich auch, du bist natürlich jetzt auch dran, mal den nächsten Zug auch zu machen und mich zu besuchen, ne? Ich werde dich ab jetzt wieder mit offenen Armen empfangen. Viele liebe Grüße.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.